plattdeutsche Literatur oder Plattdeutsch, 19. Jahrhundert.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Ein kleiner Auszug aus Klauds Groth, Mein Vaterland von 1852. Du meinst, ich seid und hevel, als du den Blut verspritz. Du wetzt in Wut den Säbel und ich mein Riem und Witz. Weht Gott, ich ha kein Dropen, den nicht lebendig grob. Und all wat die bedropen, dat sloch mi alte Hob. Man mag dat nie, wo Truri den Vogel sülm dat klingt, wenn he der warm und Luri in Winterleder singt.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Schön, dass du dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Ich bin Anne Hertel und möchte heute mit euch einen Blick in die niederdeutsche Lyrik im 19. Jahrhundert wagen und der Frage nachgehen, welche Aussagen bzw. Zusammenhänge zur Nationenbildung sich in der niederdeutschen Lyrik finden. Hierfür sitze ich mit Nikos Saul zusammen, Mitarbeiter an der Universität Oldenburg und im Länderzentrum für Niederdeutsch, der sich in seiner Dissertation genau mit dieser Frage beschäftigt. Hallo Nikos.
Hallo Anne.
Deine Dissertation trägt den Titel Nationalismus in der niederdeutschen Literatur des 19. Jahrhunderts zum Verhältnis von niederdeutscher Lyrik und Nationenbildung zwischen 1840 und 1890. Und ich habe gedacht, vielleicht fangen wir, damit ich und die Zuhörenden ein besseres Verständnis für das Thema bekommen, am Anfang an. Magst du mir vielleicht etwas zu der Genese deiner Arbeit, also zur Herausarbeitung deiner Fragestellung und auch zu deinem persönlichen Interesse an diesem Thema verraten?
Also ich glaube, es gibt tatsächlich diese zwei Aspekte, also persönliches Interesse und aber auch ein fachliches Interesse oder eine Sache, warum das auch nötig ist, das mal zu bearbeiten. Also ich fange mal mit dem persönlichen Interesse an. Also eigentlich hat mich im Studium auch schon sehr lang das Verhältnis von Literatur und Politik interessiert. Meine Masterarbeit habe ich dann über niederdeutsche Hörspiele geschrieben, der 1950er Jahre. Und da kommt man dann natürlich um die politischen Aspekte in der Nachkriegszeit und in den Kontinuitäten, die es zum Nationalsozialismus gibt, dann auch gar nicht drumherum. Naja, und ich habe mich dann auch angefangen, für niederdeutsche Literatur zu interessieren, für niederdeutsche Lyrik und speziell für Klaus Groths Lyrik, also da sehr viel zugemacht. Und da ist mir dann länger schon aufgefallen, dass Klaus Groth häufig dargestellt wurde, in den letzten 20 Jahren hat sich das ein bisschen geändert, aber früher dargestellt wurde als ein tendenziell unpolitischer Autor, was aber eigentlich gar nicht sich so deckt mit dem, was er geschrieben hat. Also wenn man sich die gesammelten Werke anguckt, findet man einige politische Gedichte auf Hochdeutsch und auf Niederdeutsch. Da dachte ich, da könnte man doch mal näher einsteigen. Und ein zweiter Aspekt ist, dass wenn man sich mal so Selbstverständnisschriften der niederdeutschen Literatur- und Sprachbewegung anguckt, also was die Leute, die Niederdeutsch geschrieben haben, über ihr eigenes Selbstverständnis geschrieben haben, da stößt man sehr früh in den 1850er Jahren schon und eben dann auch bei Klaus Groth auf eine Verhältnisbestimmung von niederdeutscher Literatur und Nation. Also das ist ein Thema, was sehr virulent ist, was eigentlich die ganze Zeit seit den 1850er Jahren immer wieder thematisiert und bespielt wird. Also seit niederdeutsche Literatur populärer geworden ist und reliterarisiert wurde, wie Robert Langhanke das genannt hat. Also diese Frage ist eigentlich die ganze Zeit virulent, aber sie wurde eben noch nicht systematisch bearbeitet. Das heißt, es gibt auch einen wissenschaftlichen Grund, sich das mal näher anzugucken. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die niederdeutsche Literatur des 19. Jahrhunderts insgesamt in ihrer Breite auf jeden Fall unterbeleuchtet ist. Also es gibt dann Untersuchungen zu einzelnen Autoren, vor allem Autoren tatsächlich. Meine Arbeit kann natürlich das nicht leisten, dass ich jetzt eine Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts schreibe, aber sie ist auch ein bisschen ein Versuch, Hinsichten zu benennen, die man sich mal angucken sollte. Oder wenn man so eine Arbeit schreiben würde, was für Kontexte man berücksichtigen sollte, welche Hinsichten relevant sind. Und auch so ein bisschen ein Versuch, da schon mal so eine grobe Struktur und Ordnung reinzubringen.
Ja, aus deiner Antwort höre ich jetzt auch schon heraus, dass für die Arbeit ja auch eine Relevanz sowohl für die Forschungsgemeinschaft aktuell besteht, aber die ja bestimmt auch über das Interesse der Forschenden hinausgeht, sondern auch vielleicht auch für die Interessierten und SprecherInnen außerhalb, sage ich mal, der Universitäten auch relevant wäre oder von Interesse sein kann.
Also es ist natürlich einerseits eine aktuell in den letzten 10 Jahren irgendwie sehr gewachsene gesellschaftliche Relevanz dieses Themas mit einer Zunahme von nationalistischer und rassistischer Rhetorik an diversen Orten und irgendwie Erfolgen von nationalistischen Bewegungen und Parteien. Aber es gibt eben dann auch nochmal ja einen Grund für Leute, die sich fürs Niederdeutsche speziell interessieren, also abgesehen von so einer großen gesellschaftlichen Relevanz, dass einmal, also ja, dass dieses Thema einfach wenig bearbeitet wurde. Und wenn man sich für niederdeutsche Literatur interessiert, ist es ja auch ganz gut zu wissen, wo kommt das eigentlich her und was ist da auf dem Weg so passiert und in was für einem ideologischen Umfeld bewegt man sich da eigentlich. Es ist immer noch so, dass man, wenn über Niederdeutsch gesprochen wird, man häufig in so einem nationalstaatlichen Rahmen ist, also wo Niederdeutschland verbunden wird mit Norddeutschland zum Beispiel oder wo gesagt wird, Niederdeutsch wird gesprochen in den nördlichen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland, was aber eben der Migrationsgeschichte, die diese Sprache oder die Vertreter dieser Sprache, Sprecher und Sprecherinnen dieser Sprache hinter sich haben, gar nicht gerecht wird.
Du untersuchst ja Texte aus der Zeit von 1840 bis 1890. Mhm. Was war da eigentlich historisch und politisch, gesellschaftlich los? Vor welchen Umständen wurde diese Lyrik produziert oder auf welche Umstände hat sie reagiert? Und vor welchen literaturhistorischen Strömungen hat sich diese Lyrik herausgebildet?
Das sind natürlich zwei sehr große Fragen. Letztlich haben wir am Anfang des 19. Jahrhunderts den Zerfall des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, eine französische Besatzung in weiten Teilen des heutigen Deutschlands. Und vor dem Hintergrund dessen einen Anstieg nationalistischer Ideologie, nationalistischer Literatur, die dann antifranzösisch und antinapoleonisch ausgerichtet ist. Also nach dem Sieg über Napoleon quasi und dem Wiener Kongress wird das Heilige Römische Reich Deutsche Nation eben nicht wiederhergestellt, sondern es gibt den Deutschen Bund, so eine ja relativ lose Ansammlung von sehr unterschiedlich großen Königreichen und Fürstentümern. Und ich habe 1840 jetzt angefangen, das zu untersuchen, weil 1840 in der deutschsprachigen Öffentlichkeit ist so eine ganz starke antifranzösisch ausgerichtete Literaturproduktion gibt. Also da werden dann die Rheinlieder veröffentlicht in diesem Zusammenhang, weil man irgendwie Angst hatte, dass die Franzosen den ganzen Rhein wollen und so weiter. Und dann gab es ganz viele Gedichte, die auch politisch ausgerichtet waren, antifranzösisch. In die 1840er fällt natürlich, das ist insgesamt eine politisch sehr unruhige Zeit. Also es ist der Vormärz, das heißt, wir sind vor den Revolutionen von 1848 und 1849. In der Literatur ja, passiert natürlich auch sehr viel, auch gesellschaftskritische Literatur wird veröffentlicht, also eben im hochdeutschen Bereich Vormärzliteratur, Heinrich Heine, Ludwig Börne und so weiter. Das ist aber natürlich nicht das, was an Literatur jetzt irgendwie dominiert oder das, was jetzt hauptsächlich gelesen wird. Ich glaube, ich mache aber erstmal so einen historischen Überblick und danach kümmere ich mich um die Literatur. Ja, wie gesagt, dann 1848, 49, Revolution, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern. Und in Deutschland, ja, kommt es fast dazu, dass sich sowas wie eine Republik bildet. Also es gibt eben dann die Nationalversammlung in Frankfurt, die gewählt wird. Das heißt, es gibt so Ansätze zu einem demokratisch fundierten Nationalstaat. Das wird dann aber vor allem von Preußen und Österreich militärisch dann 1849 alles niedergeschlagen und erledigt. Und im Zuge dieser 1848er, 49er Revolution gibt es dann auch natürlich eine nationalistische Begeisterung, die wie häufig in dieser Zeit so ein Doppelgesicht hat. Also einerseits demokratisch ausgerichtet und andererseits wird aber diese Volksherrschaft dann auch schon damit verbunden, dass es eben die Herrschaft nicht des Volks im Sinne der Bevölkerung ist, sondern im Sinne eines Volks, was dann in Abgrenzung zu anderen Völkern definiert wird quasi. Also wir haben auch so ja durchaus antislawische Tendenzen eben in dieser Zeit schon. Danach gibt es erstmal so eine Reaktionsperiode, wo sich politisch eigentlich sehr wenig tut und alles ja staatlicherseits wieder gedeckelt wird, bis in die späten 1850er Jahre, wo dann im Kontext der Schillerfeiern zu Friedrich Schillers 100. Geburtstag 1859 sich wieder nationalistische Vereine gründen und es so große Manifestationen und Feiern gibt, wo es dann auch um Deutschland geht. Das wird dann noch von unten getragen. Danach ist es aber so, dass sich eben ganz stark ja Preußen letztlich an die Spitze dieser nationalen Bewegung setzt und eigentlich das, was vielleicht an so demokratischen Tendenzen vorher da war, also gerade im Kontext dieser 1848er Revolution, eingemeindet wird, ein preußisch dominiertes obrigkeitsstaatliches Reichsgründungsprojekt. Also es gibt dann drei später als Reichseinigungskriege bezeichnete Kriege, 1864 gegen Dänemark, 1866 dann ein preußisch-österreichischer Krieg, wo dann eigentlich dafür gesorgt wird, dass Österreich aus diesem Reichsverbund, aus diesem Deutschen Bund rausgeschmissen wird und sich der Norddeutsche Bund gründet als preußisch dominierter Vorgängerstaat zum späteren Deutschen Reich. In 1871 dann Krieg gegen Frankreich, dessen unmittelbare Folge dann die Gründung des Deutschen Reichs 1871 unter preußischer Führung ist. Das ist nicht die Begrenzung meines Projekts, sondern ich gehe dann noch bis 1890 weiter, weil ich mir dann eben auch das anschauen will, was man dann innere Reichsgründung nennt, weil keineswegs die Leute ja auf einmal alle begeisterte Deutsche geworden sind. Also es gab dann auch viele Aversionen in Teilen dieses Reichs gegen die preußische Führung, also vor allem eben in Hannover, also im ehemaligen Hannover, in Schleswig-Holstein, in Frankfurt. Und da mussten viele Leute ja auch noch davon überzeugt werden, dass sie jetzt irgendwie auch Deutsche sind und zu dieser Nation gehören. Das heißt, es schließt sich dann sowas an wie eine innere Reichsgründung, die dann ja vom Kulturkampf getragen ist, also vom Kampf der preußischen Führung gegen die katholische Kirche und auch gegen die Arbeiterbewegung, also die Sozialdemokratie, dann ein Jahrzehnt lang etwa komplett verboten. Und 1890 habe ich dann als Endpunkt gesetzt, weil da Bismarck entlassen wurde, der dann ja der Reichskanzler war und zwar auch dann schon ja Kolonialpolitik betrieben hat, aber ab 1890 die Außenpolitik des Deutschen Reichs deutlich aggressiver geworden ist. Und es gibt auch innerliterarische Gründe, warum 1890 sozusagen Schluss ist. Weil 1890 eigentlich, also im deutschen, im hochdeutschsprachigen Kontext 1890 so der Naturalismus auf die Bühne tritt. Der hat dann auch Auswirkungen auf die niederdeutsche Literatur, ein bisschen verspätet, aber der kommt dann trotzdem. Und jetzt war natürlich die Frage, was für Gedichte wir da eigentlich antreffen in der niederdeutschen Literatur. Also literarisch ist es natürlich auch ein großer Zeitraum, der da abgedeckt wird. Also 1840 bis 1890, 50 Jahre. Wir fangen eben 1840 an. Da ist man eben in der Vormärzliteratur, also das heißt im hochdeutschen Bereich Heinrich Heine, Ludwig Börne, Leute, die dezidiert kritisch politisch geschrieben haben und dann deswegen eben auch im Exil waren. Teilweise, wir haben das, was man dann ja Biedermeier nennt, also auch gleichzeitig, genau, ja, sonst Rückzug ins Private wird dann ja häufig gesagt über diese Art von Literatur. Das kann man natürlich wie alle großen Epochenkategorisierungen auch problematisieren, aber ich glaube, das hilft zumindest erstmal, um so eine Vorstellung zu bekommen von dieser Literatur. Das findet man in der niederdeutschen Literatur auch. Also es gibt ein paar, Anton August Dräger und Eduard Schmelzkopf, das sind zwei Vormärzautoren, die tatsächlich dezidiert politisch schreiben, die von einem demokratischen Standpunkt aus sehr kritisch teilweise ihre Wirklichkeit darstellen, die politische Wirklichkeit. Wir haben aber auch reaktionäre Autoren, die eigentlich ja ein Loblied auf Preußen singen und ein Loblied darauf, dass die Revolution geschlagen wird oder dass die geschlagen wurde, die das also gut finden und die ja das preußische Herrscherhaus in die Nähe von Jesus rücken und so. Also, und dann gibt's eben auch Leute, wo man wenig politische Lyrik findet, aber auch sogar bei Sophie Detlefs, das ist eine niederdeutsche Autorin aus Heide, also aus Dithmarschen, die man im Großteil des Werks schon in so eine biedermeierliche Richtung rücken könnte. Auch die hat politische Werke, politische Gedichte geschrieben, eben über ja die Frage der Zugehörigkeit von Schleswig und Holstein. Also da geht es dann eben tatsächlich auch um Politik. Danach kommt man dann natürlich in eine Zeit rein, die im hochdeutschen Bereich ja Realismus zu nennen wäre. Wobei eben der Realismus ja, wenn man an Fontane denkt oder an Storm, vor allem in der Prosa stattgefunden hat. Und die Lyrik, die hochdeutsche Lyrik dieser Zeit ist ja doch ganz lang noch sehr spätromantisch und sehr romantisch geprägt und auch von den Formen her. Und das findet man tatsächlich in der niederdeutschen Lyrik auch. Es gibt teilweise Rückbezüge auch auf die Klassik. Also bei Groth zum Beispiel finden sich auch Hexameter-Epen, also eben ja Erzählgedichte in einem Versmaß, was aus der griechischen, altgriechischen Literatur übernommen wurde. Das wurde dann aber auch zeitgenössisch tatsächlich kritisiert und da wurde gesagt, der kann doch nicht plattdeutsche, niederdeutsche Literatur schreiben und auf einmal griechische Versmaße benutzen, der muss doch nationale Versmaße benutzen. Das heißt, die meisten Autorinnen und Autorinnen benutzten so eine Volksliedstrophe, also vier Verse pro Strophe, dann Kreuzreime oder Paarreime, also so ganz klassischer Aufbau. Und auch das zehrt dann eigentlich noch sehr von der Romantik. Also da gibt's dann wenig anderes und auch wenig Neuerungen eigentlich über die Zeit.
Wie reagiert die niederdeutsche Lyrik eben auf diese politischen Bewegungen im 19. Jahrhundert? Und welche Informationen liefern uns dann eben auch diese Gedichte über die SprecherInnengruppe?
Also man sieht auf jeden Fall, wenn man sich diese Texte anguckt, sehr deutlich, dass niederdeutsche Lyrik jetzt nicht in so einem stillen, weltabgewandten Winkel passiert ist und eben jetzt nicht so provinziell ausgerichtet ist und es geht immer nur um das Dorf und ansonsten passiert da nichts, sondern dass das von Anfang an eine Literatur ist, die auf die politischen Ereignisse reagiert und die darstellt und aufnimmt. Also ich glaube, man hat ja häufig dieses Bild von niederdeutscher Literatur, was ja tatsächlich nach 1945 auch, glaube ich, sehr bewusst so erzeugt wurde, dass das irgendwie alles unpolitisch und damals wurde dann eben gesagt, wir hatten damit nichts zu tun mit den Sachen, die im Nationalsozialismus passiert sind und so weiter. Und dieses Bild ist für diese Zeit, also fürs 20. Jahrhundert falsch, aber eben auch fürs 19. Jahrhundert, das ist eine Literatur, die von Anfang an politische Themen aufgreift. Man kann aber, glaube ich, darüber eigentlich nichts über den SprecherInnenkreis sagen. Die niederdeutsche Lyrik und die niederdeutsche Literatur bildet da eben nur den kleinen Ausschnitt derjenigen Leute ab, die überhaupt tatsächlich dann Literatur auf Niederdeutsch verfasst haben. Und die kann man schon verallgemeinernd sagen, mindestens seit den 1860er Jahren für diesen Untersuchungszeitraum eher im rechten Bereich des politischen Spektrums positioniert waren. Auf jeden Fall nicht besonders große Freunde von Demokratie waren. Also man findet zum Beispiel keine positiven Darstellungen der Sozialdemokratie oder sowas in diesen Texten. Also das ordnet sich dann alles sehr ein, eben in diese preußisch dominierte Reichsgründung, in diesen Obrigkeitsstaat. Das verherrlicht dann auch sehr stark oder preist eben das Herrscherhaus und Bismarck. Es gibt ganz viele Bismarck-Gedichte, die ganz positiv diesem Reichskanzler gegenüberstehen. Aber das bildet halt eben nicht die Gruppe derjenigen Leute ab, die das gesprochen haben. Und man muss natürlich auch immer gucken, wer diese Texte gelesen hat. Das ist eine sehr große Frage. Teilweise gibt es dann Berichte, dass das tatsächlich die breite Bevölkerung erreicht habe. Also zum gerade über Groths Quickborn heißt es dann, dass der so in Dithmarschen, also Groths Herkunftsregion, ganz weit verbreitet war und dass die Kinder auch Lieder daraus gesungen hätten und so weiter. Bei vielen Texten weiß man es aber nicht so genau. Und es gibt viele Texte, wo ich sagen würde, es ist eher wahrscheinlich, dass das gar nicht unbedingt so eine ganz breite Bevölkerung erreicht hat, sondern tatsächlich Leute, die ja eben auch einfach Zeit hatten für Literatur, daran irgendwie interessiert waren. Und auch die Leute, die sich organisiert haben in diesen niederdeutschen Vereinen und so weiter, die sich dann gegründet haben, waren eben ja häufig soziale Aufsteiger, Lehrer, auf jeden Fall jetzt nicht die oder nur in sehr geringem Ausmaß die Arbeiter in den Städten oder die Landbevölkerung, die einfach auch andere Sachen zu tun hatte, als sich mit niederdeutscher Literatur zu beschäftigen.
Vielleicht greife ich unseren Gedanken von vorhin nochmal auf mit der Frage, inwiefern die Lyrik und vielleicht auch dann gerade das Niederdeutsche instrumentalisiert wurde, auch vor dem Spannungsverhältnis von einer nationalen Identität versus einer regionalen Identität.
Also ich glaube, Instrumentalisierung erweckt da die falsche Vorstellung. Also ich glaube, für mich ja sowas, wahrscheinlich sowas bedeuten wie, die niederdeutsche Lyrik ist irgendwie unpolitisch und dann wird das von außen so rangetragen und dann wird die niederdeutsche Lyrik so eingemeindet in so ein nationalistisches Projekt. Ich glaube, dass es andersrum war. Man lässt sich natürlich nicht für irgendwas einspannen, wo man nicht auch irgendwie eine Affinität zu hat, würde ich sagen, außer man durchschaut es gar nicht. Das heißt, diese politische Ausrichtung dürfte dann schon auch der politischen Ausrichtung der meisten dieser Autoren entsprochen haben. Wobei es dann natürlich auch Entwicklungen gibt. Reuter hat eben als wirklich dezidiert kritischer, auch demokratisch orientierter Autor angefangen, der dann in späteren Jahren immer mehr Bismarck gut fand und immer mehr dem preußischen Obrigkeitsstaat eigentlich sehr positiv gegenüberstand. Also das entwickelt sich natürlich auch und das entwickelt sich auch eben in Abhängigkeit davon, was zeitgeschichtlich so los ist. Aber also ich glaube, es gab auch eigentlich wenig Interesse daran, niederdeutsche Literatur zu instrumentalisieren, sondern dass sie einmal aus Überzeugung, aber auch, weil sie wahrscheinlich vielleicht auch hofften, dadurch ein bisschen besser zu verkaufen, sich an diese populären Projekte drangehängt haben. Also es gibt einen Text zum Beispiel von Klaus Groth, wo es um den kolonisatorischen Wert des Plattdeutschen geht. Das ist der Titel ungefähr, also der heißt über den kolonisatorischen Wert des Plattdeutschen, wo dann eben auch im Kontext dieser Diskussion in der Öffentlichkeit, die darüber geführt würde, dass man doch jetzt mal Kolonien brauche, eben auch sozusagen gesagt wurde, hey, aber auch dafür ist Plattdeutsch nützlich. Also es wurde immer ganz viel versucht zu erweisen in dem im metaliterarischen und metasprachlichen Diskurs, also in den Texten, die sich da reflexiv mit auseinandergesetzt haben, von Seiten der niederdeutschen Autoren, dass Niederdeutsch doch nützlich ist bei der Nationenbildung.
Genau, ich wollte jetzt auch noch mal fragen, in Bezug auf Themen, die ja auch in der Lyrik behandelt werden, ob es da eben auch ein Spannungsverhältnis gab oder ob eben auch das Verhältnis von regionaler, also wirklich niederdeutscher Identität versus nationale Identität, also der gesamtpolitische Raum, vorhanden ist. Ob sich da etwas bedingt, ob sich da was abgrenzt, wie das in der Lyrik diskutiert worden ist.
Also ich meine, das ist ja ein Spannungsverhältnis, was irgendwie die ganze Zeit sich so durchzieht. Mhm. Vielleicht mittlerweile nicht mehr so virulent, aber das beschäftigt die ja dann die ganze Zeit eigentlich, wie sie zur Nation stehen. Dass das sowas wie eine norddeutsche Identität in der Lyrik selber behandelt wird, habe ich jetzt in meinem Korpus erst so ab den 1870er Jahren gefunden. Also vorher geht es gar nicht so sehr um eine Identität, die irgendwie eine niederdeutsche wäre. Wenn, dann definieren sich die Figuren oder die Sprecher in den Texten eher als ja Angehörige einer kleineren, also tatsächlich von Regionen. Also das findet man früh in diesen Selbstverständigungsschriften sozusagen oder auch Selbstdarstellungsschriften von ja niederdeutschen Autoren, wo eben Klaus Groth wieder sehr prominent zu nennen ist, der 1858 bereits Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch veröffentlicht hat, wo dieses Spannungsverhältnis auftaucht tatsächlich. Und es gibt natürlich unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Also es scheint erstmal so ein Spannungsverhältnis vorzuliegen zwischen einer Literatur, die nur regional verbreitete Sprache aufgreift und eben diesem Nationenbildungsprozess, diesem nationalistischen Projekt, das ganz stark auf Hochdeutsch als verbindendes Element setzt. Das wird dann aber auf unterschiedliche Weise gelöst und bearbeitet. Also dieses Spannungsverhältnis wird dann zum Beispiel von Groth dahingehend bearbeitet, dass er sagt, na, wir wollen ja gar nichts gegen die Einheit der Nation machen. Also die Einheit der Nation, die hat überhaupt gar keinen sprachlichen Grund. Ich glaube, er sagt, er nennt es da einen ethischen Grund, also sowas wie Sitten und Gebräuche und Geschichte und so weiter. Sagt dann aber auch, Niederdeutsch kann aber der Nation sozusagen auch Dienste erweisen. Da geht es dann eher um Literatur. Die wohlklingendsten Verse seien doch immer von Norddeutschen verfasst worden, weil die nämlich das Niederdeutsche im Ohr hätten und deswegen könnten die beste Lyrik schreiben, auch im Hochdeutschen. Und das sei also vielmehr sehr nützlich. Und es gibt dann auch im Diskurs, der in Zeitschriften stattfindet, da gibt es dann auch diese Vorstellung von, eigentlich gibt es so eine Arbeitsteilung zwischen hochdeutscher und niederdeutscher Literatur. Die niederdeutsche Literatur ist so fürs Lustige und fürs Ländliche zuständig. Das kann die hochdeutsche Literatur tatsächlich nicht so gut. Da ergänzt die niederdeutsche Literatur die hochdeutsche. Also es gibt häufig so eine Ergänzungsvorstellung. Und es finden sich auch so Ideen, dass jetzt die große Verbreitung der niederdeutschen Literatur dazu eigentlich dienlich ist, dass sich die verschiedenen, so heißt es dann zeitgenössisch, die verschiedenen Stämme besser kennenlernen. Eigentlich wird es immer in so eine Harmonie aufgelöst, bis in die 1870er. Dass das eigentlich ganz hilfreich ist bei der Nationenbildung. Es gibt eigentlich von hochdeutscher Seite überhaupt gar nicht formuliert wirklich Bedenken. Also es gibt Julian Schmidt, das ist ein Literaturkritiker der Zeit, der sagt, Groth übertreibt das mit der Eigenständigkeit des Plattdeutschen, aber ernstlich gefährlich werden kann er der Reichseinigung sowieso nicht. Ab den 1870ern, also nach der Gründung des Deutschen Reichs, findet sich dann vermehrt so eine Vorstellung von einer norddeutschen Identität. Die wird dann auch in der Lyrik ausbuchstabiert. Das hat dann viel mit der Landschaft zu tun, also wo dann gesagt wird, unsere Sprache und unser Wesen ist irgendwie wie das Meer und die Heide und das Moor und so. Auch von Kulinarik, also es spielt immer ganz große Rolle in diesen Texten, dass in Norddeutschland ja ganz anders gekocht wird als in Süddeutschland und das norddeutsche Essen ist natürlich gesünder und kerniger und deswegen sind die Leute auch kräftiger in Norddeutschland. Das sind dann eben so Topoi-Gemeinplätze, die sich da immer wieder finden. Da wird dann tatsächlich so eine norddeutsche Identität herausgestellt, vermutlich eben auch vor dem Hintergrund der Reichsgründung. Vorher hatte man dann ja zumindest ein paar Jahre lang von 1866 bis 1871 den Norddeutschen Bund, also als quasi irgendwie norddeutscher Staat. Und wahrscheinlich gab es dann irgendwie dieses Bedürfnis, das eigene noch mehr zu betonen.
Anknüpfend auch an deine Ausführungen davor, habe ich mir nämlich die Frage gestellt, ob diese Auseinandersetzung in der Lyrik mit der Nationenbildung oder Aussagen dazu ein spezifisch niederdeutsches Phänomen ist, ob sich niederdeutsche Lyrik in der Zeit eben auch von hochdeutscher oder anderer regionalsprachiger Lyrik unterscheidet.
Also die hochdeutsche Literatur der Zeit ist auch voll mit Gedichten über die Nationenbildung und mit nationalistischen Gedichten, mit Gedichten auf den Kaiser. Die Themen finden sich auch in der hochdeutschen Literatur. In der hochdeutschen Literatur ist aber sozusagen das Spektrum der Positionen größer. Da finden sich dann eben auch sozialistische Literatur, da findet sich dann auch noch auch irgendwie stärker demokratisch ausgerichtete Literatur.
Wir haben jetzt ja auch ganz viel über die Themen der Lyrik schon gesprochen. Und ich glaube, ich würde jetzt gerne mal den Blick auch Richtung Texte bringen. Und ganz am Anfang hattest du das ja schon mal erwähnt und das hatte ich mich eben auch gefragt, welche Charakteristika eben vielleicht die niederdeutschen Gedichte aufweisen in deiner Untersuchung, ob es vielleicht auch erkennbare Muster gibt in Bezug auf Strophenform, Reimschema.
Also das hatte ich ja schon gesagt, das ist eine starke Orientierung an so romantischen Formen, an Volkslied, Strophen, Formen und häufig dann auch eine dezidierte Abwendung vom Aufgreifen von Formen, die als nicht deutsch wahrgenommen wurden. Es finden sich eben dann wenig aus dem Griechischen übernommene Formen, wenig klassische Formen und sowas wie, also es gab ja in den 1820er Jahren auch oder ja 20er, 30er Jahren so eine große Persien- und Orientmode in der hochdeutschen Literatur. Davon finden sich meines Wissens keine Spuren in der niederdeutschen Literatur. Ich habe mir tatsächlich ein paar Gedichte dann auch nochmal detaillierter angeschaut, nämlich Gedichte, die zur Schlacht bei Sedan über diese Schlacht verfasst wurden, Niederdeutsch und Hochdeutsch im Vergleich. Und auch auf einer so einer rhetorischen Ebene gibt es da wenig Unterschiede. Also es gibt sowohl im Hochdeutschen als auch im Niederdeutschen sehr pathetische, festlich getragene Gedichte über dieses Ereignis. Es gibt aber auch sehr derbe Gedichte, die wahrscheinlich humoristisch intendiert sind, auch wenn man darüber wahrscheinlich heute nicht mehr lachen kann oder das irgendwie eher geschmacklos findet. Das gibt beides. Also das gibt es auch im Hochdeutschen und im Niederdeutschen. Es gibt auch, wo ich erst dachte, das könnte so ein Spezifikum niederdeutscher Literatur sein, so eine Verballhornung der französischen Sprache. Das findet sich aber auch in der hochdeutschen Literatur. Es gibt eine Stilebene, wo man vielleicht sagen könnte, das findet sich so in der niederdeutschen Literatur, oder zumindest die ich mir angeguckt habe, nicht. Das ist so eine prophetische Stilebene, die sehr stark auf Bibeltexte referiert. Also das ist, glaube ich, was ich in der niederdeutschen Lyrik nicht gefunden habe und was aber in der hochdeutschen Literatur eine Rolle spielt. Also es gibt einen Text von Emanuel Geibel, der das ganz stark macht, wo der Kampf des Deutschen Reichs gegen Frankreich eigentlich als so ein apokalyptischer Endkampf gegen das Diabolische, gegen den Teufel dargestellt wird. Und das ist eine Stilebene, die ich in der niederdeutschen Lyrik nicht gefunden habe. Aber sonst gibt es da eigentlich keine Unterschiede. Es deckt sich sehr stark und man sieht auch, die niederdeutsche Literatur hat sich da nicht bewusst abgewandt oder so.
Ich glaube, wir haben jetzt alle so einen besseren Eindruck gewinnen können. Und jetzt mit Blick auf die Zeit und auch Richtung Ende unseres Gespräches haben wir jetzt noch so zwei kleine Sachen vor. Ich wollte dich zum einen nochmal fragen, jetzt ausgehend aus unserem Gespräch, welchen Diskussionsimpuls können wir den Zuhörenden mitgeben?
Was man tatsächlich machen könnte, wenn man jetzt irgendwie näher in das Thema auch noch einsteigen will, und da ist ja auch immer ganz schön eine konkrete Textarbeit zu haben, dieses Mein Vaterland-Gedicht von Groth von 1852, das hat er dann in späteren Auflagen ersetzt durch einen anderen Text, der eben auch Mein Vaterland heißt und wo es um Landschaftsbeschreibungen geht. Also man könnte sich da jetzt mal anschauen, wie eigentlich der Bezug dieser beiden Texte zueinander ist, ob es da irgendwie Überschneidungen gibt, ob es da Korrespondenzen gibt oder ob es ein komplett anderer Text ist. Und bei dem ersten Text lässt sich eben auch nochmal ganz gut überlegen, ja, auf was für einen Raum das eigentlich referiert und wen dieses Du eigentlich wirklich anspricht. Also ich habe jetzt thesenhaft in den Raum gestellt, das Du würde sich auf Schleswig-Holstein beziehen, aber auch das müsste man ja nochmal prüfen und könnte man einfach auch nochmal überlegen. Was ja auch nochmal ganz interessant ist, ist eben, warum hat Groth das ersetzt und warum hat er das eigentlich komplett rausgenommen? Also er hätte ja auch sagen können, nach dieser Kritik, ich mache irgendwie so, Mein Vaterland ist irgendwie verbrannt, ich mache da nichts mehr zu als Thema, sondern er hat dann ja einfach den Titel genommen und ein anderes Gedicht geschrieben. Also auch das wäre interessant nochmal zu überlegen.
Ich glaube, das ist ein guter Impuls für unsere Studierenden, um in die aktive Textarbeit zu gehen. Und bevor ich mich jetzt bei dir verabschiede, wollte ich gerne wissen von dir, wenn du jetzt drei Schlagworte benennen müsstest, welche drei würdest du nennen, um deine Arbeit und dein Projekt auch zu beschreiben?
Sehr naheliegend wären jetzt drei Stichworte wie plattdeutsche Literatur oder Plattdeutsch, Nationenbildung oder Nationalismus als zweites und 19. Jahrhundert. Das wäre jetzt das, was es eigentlich am besten beschreiben würde.
Dann bedanke ich mich bei dir für diese wirklich spannende Folge und das angenehme Gespräch. Ich glaube, ich und auch die Studierenden haben nochmal einen ganz anderen Eindruck von der niederdeutschen Lyrik bekommen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich was über dieses Projekt erzählen konnte hier.
Das war Metablatt.
eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.